Vers 7 bis 21. Paulus sagt: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. In der Stunde seiner Bekehrung vor Damaskus. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, in Klammern an Christus, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich vielleicht hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Eine geballte Ladung, zentnerschwere Sätze. Die müssen wir jetzt auflösen, dass sie verständlich werden und in kleine Münzen unseres Alltags, unserer Alltagswährung hineinpassen. Das neue Leben mit Jesus. Wir sehen hier auf der Folie, es ist ein Leben aus einer geschenkten Gerechtigkeit heraus. Wir müssen in der Bibel immer unterscheiden, Gottes fordernde Gerechtigkeit, wenn er von uns etwas fordert, dass wir so sein sollen, wie es seiner Heiligkeit entspricht. Gottes fordernde Gerechtigkeit, die finden wir in seinen Geboten, wo er uns sagt, so sollen wir sein, so sollen wir leben. Das ist Gottes fordernde Gerechtigkeit. Und Gottes schenkende Gerechtigkeit. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Gottes fordernde Gerechtigkeit können wir niemals erfüllen. Niemals. Samt allem Weinen und Jagen und Ringen und Fasten und Tun und Jammern nicht. Die können wir nicht erfüllen. Dem, was dein Gesetze spricht, kann mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Das ist die Botschaft im Lied. Also Gottes fordernde Gerechtigkeit können wir nicht erfüllen. Die hat einer erfüllt. Jesus Christus. Nur einer. Der lebte 100% in den Grundsätzen Gottes, in den moralischen Prinzipien Gottes, in der Gerechtigkeit Gottes. Er hat nie gesündigt, nie Gottes Willen übertreten. Er hat sie erfüllt und er hing am Kreuz und er hat dort diese Gerechtigkeit hergeschenkt. Das Kleid, das er trug, sein Kleid, hat er hergegeben und es ist ein Sinnbild dafür, dass er seine reine und weiße und heilige Gerechtigkeit hergeschenkt hat. Er hing dann nackt und bloß am Kreuz und die Soldaten unter dem Kreuz, die würfelten um das Gewand und sie teilten es in vier Teile. Und vier ist die Richtung der Erde, der Himmelsrichtungen. Und das heißt, die Gerechtigkeit Jesu will über die ganze Erde geschenkt werden, denen, die erkennen, ich brauche diese Gerechtigkeit. Ich habe sie nicht in mir. Ich habe schmutzige, stinkende Lumpen. Der Prophet Jesaja sagt einmal, unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid, übersetzt Luther. Da steht im Hebräischen ein Ausdruck, den kann man im Deutschen gar nicht wiedergeben. Da steht ein Kleidungsstück, das von dem Blutfluss der Frau, von ihrer Unreinigkeit beschmutzt ist. So ist unsere Gerechtigkeit. So sieht das Gott. Unsere Schein- und Selbstgerechtigkeit. Aber Jesu Gerechtigkeit, die er am Kreuz erworben hat, die gilt vor Gott, die taugt vor Gott, die kann vor Gott bestehen und die können wir uns nur schenken lassen. Und darum geht es im Evangelium um eine geschenkte Gerechtigkeit, die ich im Geschenk annehmen darf. Wir wollen dazu eine Bibelstelle aufschlagen im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Da steht das in einzigartiger Weise ausgedrückt. 2. Korinther 5, Vers 21. Ich lese von Vers 18 ab. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war. Er war nicht in Buddha, er war nicht in Mohammed, er war in Christus und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, er meint die Apostel, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat die Welt versöhnt, aber nun die Botschaft, lasst dich versöhnen mit Gott. Ich werde nie vergessen, die Evangelisationen mit Dr. Gerhard Bergmann, wo in einem 3000-Mann-Zelt in meiner Heimat groß das Transparent hing, lasst dich versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott. Und jetzt steht hier, wie das geht. Den, der Sünde nicht kannte, Jesus, der vollkommen gerecht lebte, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht. Als Jesus am Kreuz hing, war er Sünde in Person. Von oben bis unten war nichts Gutes mehr an ihm. Er war mit unserer Sünde beladen. Vom Scheitel bis zur Sohle. Luther sagt, er war der größte Mörder, Ehebrecher und Heiligtumschänder, der je gelebt hat. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So, wir dürfen nicht da stehen bleiben. Jesus ist am Kreuz gestorben und er schenkt uns Vergebung der Sünden. Er will uns noch mehr schenken. Er will uns Gerechtigkeit schenken in ihm. In ihm, das ist das Stichwort. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben als unseren Erlöser, dann werden wir von diesem Augenblick an vor Gott in ihm, in Christus erfunden, in ihm gesehen. Gott sieht uns durch die Brille Christus und er sieht uns nicht mehr mit unseren Fehlern und Schwachheiten und Sünden und Versagen, sondern er sieht uns in seinem geliebten Sohn, in Christus. Und wir werden gerecht in Christus. Seine Gerechtigkeit wird uns geschenkt und Gott rechnet sie uns zu. Das nennt die Bibel Rechtfertigung, Gerechtmachung. Das nennt die Bibel Gerechtwerden vor Gott durch Glauben an Jesus Christus. Eine geschenkte Gerechtigkeit. Und das hat Auswirkungen für uns. Das hat ganz großartige Auswirkungen. Weil Christus uns seine Gerechtigkeit schenkt, werden wir ganz eins mit ihm. Wir haben das mal ganz zu Beginn des Korintherbriefes hier zusammen gelesen, zumindest in dem Vorbereitungskreis. Aber ich will es hier noch mal kurz anführen. Christus und die Christen sind ganz eins vor Gott. Wir haben den gleichen Namen wie Christus. Die Jünger in Antiochien wurden Christen genannt. Sie werden identifiziert mit Christus. Wir haben den gleichen Namen wie er. Wir haben das gleiche Geschick wie Christus. Christus ist gestorben, wir sind mit ihm gestorben. Er ist auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden. Das bekennen wir bei der Taufe. Wir sind mit, Christus ist in den Himmel erhöht worden. Der Epheserbrief sagt, wir sind mit ihm in den Himmel erhöht worden. Und deswegen kann Paulus sagen in Philipper 3,20, unser Bürgerrecht, unser Politeuma, griechisch, unsere Politik, unser erster Wohnsitz, würden wir sagen, ist im Himmel. Wir sind schon mit in den Himmel versetzt. Gleiche Erhöhung. Christen haben das gleiche Leben wie Christus. Christus, unser Leben. Hoffentlich stimmt das auch in der Praxis so. Hoffentlich können wir das sagen. Christus ist unser Leben geworden. Dann haben wir den gleichen Geist wie Christus. Galater 4 spricht davon, dass der Geist des Sohnes in unsere Herzen gegeben wurde. Ist der Geist Jesu Christi, ist derselbe wie der Heilige Geist und der Geist Gottes. Der gleiche Geist. Christen haben die gleiche Natur wie Christus. Da habe ich mich verschrieben. Die gleiche Natur wie Christus. Im 2. Petrusbrief steht das. Wir können die Stellen jetzt nicht alle aufschlagen. Da steht, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Steht wörtlich da, 2. Petrus 1. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, weil Christus in uns wohnt. Gott wohnt in uns. Sechstens, wir haben die gleiche Stellung wie Christus gegenüber Gott. Jesus sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Die gleiche Stellung gegenüber Gott wie Christus. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und wir haben auch die gleiche Stellung gegenüber Satan. Jesus sagt den Jüngern, ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Natürlich haben wir die nicht in uns, sondern nur in Christus ist uns auch die gleiche Stellung gegenüber dem Feind gegeben. Und letztens, siebtens, Christen haben die gleiche Herrlichkeit wie Christus. Wenn wir jetzt Zeit hätten, diese Verse aufzuschlagen, das wäre allein eine gewaltige Botschaft. Johannes 17, 22 im hohenpriesterlichen Gebet sagt der Herr Jesus, und ich habe deine Herrlichkeit ihnen gegeben. Die Herrlichkeit Gottes kam in Jesus Christus auf die Erde zurück. Sie war im Volk Israel gewesen, aber sie war von dem Volk gewichen, weil sie ungehorsam waren. Aber in Christus kam die Herrlichkeit Gottes auf die Erde zurück. Und dann sagt Jesus, als er sich von den Jüngern verabschiedet, ich habe meine Herrlichkeit euch gegeben. Die Herrlichkeit Gottes wohnt heute in seiner Gemeinde. Was für ein Adel, was für eine Freude, wie Gott die Gemeinde sieht, der Ort seiner Herrlichkeit. Und Offenbarung 21, ich habe es heute Morgen in meiner stillen Zeit gelesen, da wird auch die Braut des Lammes beschrieben und da heißt es, und die Herrlichkeit Gottes war unter ihnen. So wird es sein. Christen und Christus sind eins. Die werden völlig identifiziert miteinander. Es ist Haupt und Glieder, die gehören zusammen und bilden einen Organismus. So sieht uns Gott. Das heißt geschenkte Gerechtigkeit in Christus. Ganz leider nicht. Oder doch noch ein bisschen? Nee, viel nicht. Nicht höher machen. Also lasst uns das bitte von ganzem Herzen erfassen und festhalten. Das neue Leben mit Jesus ist ein Leben aus einer geschenkten Gerechtigkeit. Nie mehr verdienen, nie mehr leisten müssen. Christen arbeiten nicht mehr für ihre Erlösung. Dafür hat Christus gearbeitet. Wir arbeiten nicht mehr für unsere Erlösung. Wir danken für unsere Erlösung. Nehmen sie im Glauben und wandeln darin. Das ist ein Unterschied. Alle anderen in der Welt arbeiten mehr oder weniger bewusst für ihre Erlösung. Aber Christen nicht mehr. Die nehmen die geschenkt und danken dafür. Was ist das eine Geborgenheit und ein Grund, ein Fundament für ein Leben? Damit kann man auch in den Operationssaal geschoben werden. Damit kann man auch auf dem Sterbebett liegen. Mit dem Wissen, eine geschenkte Gerechtigkeit gehört mir. Ja, wir haben dann gesagt, das neue Leben mit Jesus ist ein Leben des Wachstums. Es ist nicht damit getan, dass ich mich bekehre und das für mich annehme. Dann könnte Gott ja die Christen alle gleich in den Himmel zu sich nehmen. Dann hat er sie sicher, dann kommen sie nicht mehr unter die Räder. Aber er lässt sie noch hier. Wir sollen wachsen im Glauben und gebräuchlich sein für ihn hier in diesem Leben. Worin sollen wir wachsen? Petrus schreibt es, wir sollen wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Das sind die zwei Bereiche, in denen wir wachsen sollen. 2. Petrus 3,18. In der Gnade und in der Erkenntnis. Was heißt das? Wir haben das neulich mal im Hausbibelkreis in Heidelberg zusammen erarbeitet. Der Martin hat uns da geleitet in der Bibelarbeit. Ihr habt sicher nichts dagegen, wenn ich das nochmal kurz hier aufleuchten lasse. Wir sehen bei dem Apostel Paulus ein Wachsen in der Gnade in wunderbarer Weise. Wir können das an drei Bibelstellen dokumentieren. Die erste Stelle ist in 1. Korinther 15, Vers 9. Bitte, lasst uns das zusammen lesen, wenn ihr vielleicht ein bisschen schneller aufschlagen könnt, denn die Zeit rinnt unaufhaltsam. 1. Korinther 15, Vers 9. Da sagt der Apostel, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Er nennt sich den geringsten der Apostel. Im Jahre 55 nach Christus schreibt er diesen Brief. Der geringste der Apostel. Er, der in Wirklichkeit der größte der Apostel war. Er hält sich für den geringsten der Apostel. Dann schreibt er Jahre später den Epheserbrief, Epheser 3, Vers 8. Epheser 3, Vers 8. Da schreibt er, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Da nennt er sich den Geringsten von allen Heiligen, nicht von allen römisch-katholischen Heiligen oder sonstigen griechisch-orthodoxen Heiligen, sondern von allen Christen. Er meint, der Geringste von allen Christen. Merkt ihr, einige Jahre später ist er gewachsen in der Gnade. Er hat erkannt, er ist ja noch ein viel größerer Sünder gewesen, als er früher gedacht hat. Und die Gnade ist noch größer in seinem Leben. So wächst man in der Gnade, indem man immer mehr sich und seine Verderbtheit erkennt. Dann wird einem die Gnade nämlich immer größer. Das gehört zusammen. Unsere schwäbischen Väter haben gesagt, ein Christ wächst wie ein Kuhschwanz, nach unten nämlich und nicht nach oben. Und so müssen wir wachsen. Wir müssen erkennen, dass wir ganz verderbt sind von Natur. Und das wird einem im Leben mit Jesus immer mehr aufgedeckt. Glaubt ja nicht, dass ihr immer heiliger werdet, dass ihr immer mehr denkt, ach, was bin ich für ein prima Kerl. Es geht andersrum. Man denkt, man erkennt immer mehr die subtilen Verästelungen der Sünde, die hochgeistigen Vergiftungen, ja, die verborgenen Dinge, der Stolz, der Hochmut, die Rechthaberei und all diese Dinge, die werden einem aufgedeckt. Und noch eine Stelle, 1. Timotheus 1, Vers 15, der Brief ist noch später geschrieben als der Epheserbrief. 1. Timotheus 1, Vers 15, da schreibt Paulus, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Das meint, der Größte bin. Hier hat er erkannt, er ist der Größte aller Sünder. Der Geringste der Apostel, der Geringste von allen Christen. Und am Ende seines Lebens hat er gewusst, er ist der größte Sünder, der auf dem Erdboden rumläuft. Das ist Wachsen in der Gnade. Da wurde ihm die Gnade immer größer, denn er schreibt selbst im Römerbrief, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger und überschwänglicher geworden. Da wird uns wirklich die Gnade größer. Ihr Lieben, das ist biblisches Christentum, das ist biblisches Wachstum. Heute wird uns überall eingeredet, sagt nichts mehr von Sünde, das macht uns nur nieder, das deprimiert uns nur, hört auf mit der Sündenpredigt und diesen Sachen und Buße, das baut nicht auf, predigt vielmehr, was wir für herrliche Möglichkeiten in uns haben, predigt die Kraft des positiven Denkens und so weiter. Dann kommt Norman Vincent Peale und diese Leute und die verbreiten diese Botschaften. Und das dringt überall in die Gemeinde Jesu ein. Und das ist Gift. Das ist die biblische Botschaft. Hier sehen wir es, was biblisches Wachstum ist. Aber das ist jetzt die eine Seite der Münze, dass wir immer mehr erkennen, wie verderbt wir sind. Es wäre schlimm, wenn das alles wäre. Parallel dazu geht, dass wir den Herrn Jesus in seiner Person immer größer erkennen. Und das wollen wir auch an drei Bibelstellen beleuchten, die wir alle in der Apostelgeschichte finden. Apostelgeschichte 9, das ist sowas Großartiges, das habe ich von Wolfgang Bühne gehört vor einigen Jahren. Apostelgeschichte 9, Vers 3, da beschreibt Paulus seine Bekehrung, vielmehr Lukas beschreibt die Bekehrung des Paulus. Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Es war heller Mittag, Orientsonne. Die Muna, die kennt das am besten von uns, ja? Ihre Heimatstadt Damaskus. Am hellen Mittag im Orient, da scheint die Sonne hell. Und jetzt sagt hier Lukas, da kam ein Licht aus dem Himmel. Dann lesen wir weiter. Das war Christus, dieses Licht, ja? In Apostelgeschichte 22, Vers 6. Da beschreibt Paulus viele Jahre später, 20 Jahre später, seine Bekehrung. Jetzt beschreibt er selbst. Apostelgeschichte 22, Vers 6. Es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Jetzt hat er erkannt, er hat den Herrn Jesus noch viel mehr kennengelernt und jetzt sieht er im Rückblick, das war ein helles Licht. Und die letzte Erwähnung finden wir in Apostelgeschichte 26, Vers 13. Da beschreibt er nochmal vor dem König Agrippa seine Bekehrung. Apostelgeschichte 26, Vers 13. Da erzählt er, und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag, hei nun mittags, auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Merkt ihr, ich bin fest überzeugt, dass in dieser Bildersprache uns hier mitgeteilt wird, dass Paulus den Herrn Jesus immer größer erkannt hatte. Je mehr Jahre vergangen sind, wo er das beschreibt, er kann es immer nur noch großartiger ausdrücken. Am Schluss kann er nur noch sagen, ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Das ist der Herr Jesus. So war er gewachsen in seiner Erkenntnis. Er war nicht stehen geblieben bei der Erkenntnis Jesu, bei der Bekehrung. Da weiß man von Jesus, er ist gestorben für mich am Kreuz und er ist auferstanden und er nimmt mir meine Sünden weg. Mehr will man nicht bei der Bekehrung. Glaubt ja nicht, dass wir uns aus edleren Motiven bekehrt haben oder bekehren, als wie, dass wir errettet werden, dass wir nicht in die Hölle kommen. Und das ist gut so, dass wir mit diesen Motiven kommen. Aber dabei soll es nicht bleiben. Wir sollen die Herrlichkeit des Herrn Jesus erkennen. Das neue Leben mit Jesus ist ein Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Und das geschieht dann, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir ihn beobachten in seinem Wort, wenn wir uns wirklich in der Schrift vertiefen und seine Person studieren, vor allem im Neuen Testament, aber sogar auch noch im Alten. Und nun zu dem dritten Punkt bei unserem Aufbau heute Morgen. Es ist ein Leben mit einem alles überragenden Ziel. Ich habe ja heute vor zwei Wochen über diese Verse schon einmal gesprochen, aber da war das mehr thematisch. Leben heißt Ziele haben. Wir haben das mehr auf das begonnene Jahr bezogen, aber jetzt möchte ich es mehr hier in dem Zusammenhang der Verse auslegen. Es ist ein Leben mit einem klaren, alles überragenden Ziel. Paulus wiederholt im Blick auf das Christenleben öfters das Bild vom Wettlauf. Er sagt auch hier, er spricht hier von einem Ziel, er spricht von Nachjagen, er spricht von einer Belohnung, von einem Kampfpreis. Hier ist wieder dieses Bild vom Wettlauf, wie er in der alten Welt auch praktiziert wurde. Aber dieser Lauf damals, das war kein Lauf auf Zeit, nach Stoppuhr. Da ging es nicht darum, wer jetzt von 10 Läufern als Erster, Zweiter und Dritter am Ziel ist und dann auf die Treppchen steht, eben jeden nach Platzierung, sondern bei diesem Lauf geht es darum, dass alle, die in die Kampfbahn des Glaubens getreten sind, trotz mancherlei Hindernisse das Ziel erreichen. Darum geht's. Jeder, der das Ziel erreicht, wird belohnt. Es kommt nicht darauf an, wer schneller da ist. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass alle, die in die Kampfbahn getreten sind, trotz der Hindernisse das Ziel erreichen. Jeder, der das Ziel erreicht, ich sage einmal, auch die Letzten, die Hinkenden, ja, sie werden belohnt, wenn sie nur das Ziel erreichen. Darum geht es. Nicht nur die ersten drei, sondern jeder, der das Ziel erreicht, wird gekrönt. Ich habe mal einen solchen Lauf mitgemacht, wo es nur darum ging, ans Ziel zu kommen. 1977 und 78 nochmal habe ich teilgenommen während meiner Bundeswehrzeit an einem der schwersten Märsche der Welt, an dem sogenannten Viertagesmarsch von Nijmegen, die vier Dachse von Nijmegen in Holland. 18.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt, 200 Kilometer in 4 Tagen, jeden Tag 50 Kilometer mit Sturmgepäck und Ausrüstung und so weiter. Ich kann euch sagen, ich könnte jetzt eine Stunde erzählen davon, was ich da erlebt habe. Da habe ich viel gelernt für mein ganzes Leben. Ich war damals noch nicht gläubig. Am ersten Tag, nach 30 Kilometer, waren meine Füße so geschwollen, dass ich schon nicht die Schuhe mehr ausziehen konnte, weil ich sonst nicht mehr reingekommen wäre. Nach 30 Kilometer laufen, am Stück. Und abends, nach 50 Kilometer, als ich zu Hause ankam, in der Unterkunft, war meine Fußsohlen eine einzige Blase. Ich konnte nicht mehr sehen, wo da eine Blase oder da, das war eine einzige Blase, voll mit Wasser, die Fußsohlen. Und dann, am nächsten Morgen, um 2:30, weckt der Kompaniefeldwebel der Spieß und sagt, aufstehen, es geht wieder los, um 4:30 am Start. Ich sage euch, ich konnte nicht mal aufstehen. Ich habe mit Mühe den Fuß überhaupt auf den Boden setzen können. So hat er gebrannt. Und dann habe ich mich an der Zeltstange hochgezogen und erst mal Minuten gebraucht, um nur auf den Füßen stehen zu können. Und jetzt sollte ich an dem Tag 50 Kilometer laufen auf den Füßen. Und ich habe gesagt, Spieß, das können Sie nicht machen, das geht nicht, ich komme nicht aus dem Zelt raus. Und der hat gesagt, Block, sind Sie wahnsinnig. Wenn noch einer ausfällt, dann ist die Gruppe kaputt und ich prügel Sie die Strecke, bis Sie am Ziel sind. Ich habe nicht gewusst, wie das gehen soll, aber ich kann euch sagen, es ist gegangen. Und ich bin an dem Tag 50 Kilometer gelaufen. Das Geheimnis ist nämlich so, wenn man dann wieder, die ersten 5 Kilometer sind die Hölle, das ist klar, aber dann auf einmal spürt man die Füße nicht mehr. Ich habe zwar dann am zweiten Tag Muskelkater in den Armen gehabt vom Laufen, hier nur vom Arm bewegen, Muskelkater, aber ich kann euch sagen, macht das mal mit. Auch Herr Michael darf das mal mitmachen. Ich habe Männer weinen sehen. In den Gräben sind sie gelegen und konnten nicht mehr weiter. Männer weinen sehen. Und Erlebnisse, das können ein Buch füllen. Auf jeden Fall am vierten Tag, als der Zieleinmarsch war, das ist in Holland ein Ereignis wie der Kölner Karneval, ja, 500.000 Menschen in Nijmegen und dann das Fernsehen und Radio und alles und dann marschieren die, die das Ziel eben erreichen, da ein. Ich sage euch, da war alles vergessen. Alle Strapazen der letzten 4 Tage, die waren vergessen bei dem Zieleinmarsch. Und so wird es uns mal gehen, wenn wir über die Ziellinie gehen. Verlasst euch drauf, wir werden nicht mehr dran denken, was wir einsetzen mussten, was es uns gekostet hat. Selbst die, die im ersten Jahrhundert den Löwen vorgeworfen worden sind. Selbst Leute, die wie Corrie ten Boom solche schweren Führungen hatten, sie werden nicht mehr dran denken. Sie werden überwältigt sein von dem Zieleinmarsch. Und darum lasst uns dieses Bild vor Augen haben. Es geht auf ein Ziel zu. Wir sind in der Kampfbahn. Wir laufen nicht 200 Kilometer, aber wir laufen ein Leben mit Christus. Und wir sollten das Ziel vor Augen haben. Christen sind Leute, die in Bewegung gekommen sind, hinterm Ofen hervorgelockt, aus der Hängematte rausgestiegen und jetzt sind sie in Bewegung. Christus hat sie in Bewegung gesetzt und sie haben ein herrliches Ziel vor Augen. Haben wir wirklich in unserem Christenleben, in unserem Alltagsleben das Ziel vor Augen? Oder haben wir es nicht oft völlig vergessen im Getriebe des Alltags und gucken nur bis um die nächste Kurve, anstatt zu wissen, das herrliche Ziel wartet auf uns. Was ist denn unser Ziel? Der Himmel? Nein. Der Herr Jesus? Das ist ein Unterschied. Was ist denn das Ziel einer Braut? Die Hochzeit oder der Hochzeitssaal, der schön geschmückt ist? Nein. Der Bräutigam. Das wollen wir nicht verwechseln. Wir warten nicht auf den Himmel. Wir warten auf den Herrn Jesus im Himmel. Und er wird uns holen dorthin. Das ist ein Unterschied. Wir warten auf die Entrückung der Gemeinde, wo wir vereinigt werden mit ihm. Wir haben ein Telefonverlöbnis. Wir sind Braut und wir haben einen Bräutigam, den haben wir noch nie gesehen. Aber wir telefonieren täglich mit ihm. Und wir freuen uns, wenn wir uns endlich sehen und dann bei ihm sein dürfen. Ist das wirklich so oder müssen wir nicht bekennen, dass uns der Gedanke an die Entrückung allzu oft entrückt ist? Dass der allzu oft untergeht? Halten wir diese Lehre am Ende gar für frömmlerisch oder überspannt, wie die evangelische Kirche, die das grundsätzlich gestrichen hat aus ihren Lehrunterlagen, von einer anderen großen Kirche ganz zu schweigen? Ich musste denken bei der Vorbereitung, es ist doch eigenartig. Für Geld lässt sich heute fast jeder in Bewegung setzen. Und wir haben nicht umsonst diesen Ausspruch von William MacDonald in unseren Saal gehängt vorne an das Brett. Sie werden für Geld tun, was sie für den Meister nicht tun. Lass uns achten darauf, dass es uns nicht so geht, dass wir uns nicht für Geld mehr in Bewegung setzen lassen, für ein paar lumpige Münzen oder Scheine, als wir für dieses gewaltige Ziel. Das sollte wirklich die Kraft unseres Lebens sein und immer mehr werden. Für Karriere und weltliche Anerkennung lässt sich heute fast jeder in Bewegung setzen. Was wird da investiert und eingesetzt, um da vorwärts zu kommen? Aber wo sind die Christen, die wirklich ihr ganzes Leben auf das eine Ziel ausgerichtet haben? Das ist seltene Ware. Aber seid getrost, das war sogar schon damals so, zur Zeit des Apostels. Was schreibt Paulus hier, Vers 18 und 19? Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen, mit Tränen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Damals schon viele, die in diese Richtung gepolt waren. Was waren das für Leute? Waren das Gegner des Evangeliums? Nein, das waren Leute, die sich mit allem Ernst für Christen hielten. Und Paulus sagt, sie waren doch Feinde des Kreuzes Christi. Wie geht das? Ist mir wichtig geworden. Sie bejahten das Kreuz im Leben Jesu. Davon hatten sie ja ihren Nutzen. Vergebung der Sünden. Sie bejahten das Kreuz im Leben Jesu, aber sie verneinten das Kreuz in ihrem eigenen Glaubensleben. Feinde des Kreuzes Christi. Nicht Gegner des Evangeliums, aber Feinde des Kreuzes Jesu in ihrem eigenen Leben. Sie waren unter das Kreuz gekommen, um dort ihre Sünden vergeben zu bekommen. Das will jeder. Aber sie waren nicht an das Kreuz gekommen, um dort wirklich mit Jesus zu sterben, um ihr eigenes Ich in den Tod zu geben, die Achse, um die sich bei uns alles dreht, und wirklich dieses Ich im Tode zu belassen und zu sagen, Herr Jesus, du bist mein Leben. Ich lebe doch nicht mehr ich. Du lebst jetzt in mir. Verwirkliche du dich in mir und verwirkliche deine Ziele in mir. Paulus sagt von diesen Leuten, deren Gott der Bauch ist. Und denken wir vielleicht zunächst so, was es natürlich auch gibt, jetzt nicht erschrecken über diese Folie, das gibt es auch, deren Gott der Bauch ist. Das wäre eine Bildbetrachtung wert, wenn ihr mal das selbstzufriedene Gesicht anschaut. Das ist, er spricht schon Bände, ja. Das ist hier nach meiner Sicht nicht gemeint. Das ist auch nicht gut, wenn unser Bauch in diesem Sinn der Gott ist. Aber ich glaube, dass der Apostel hier etwas anderes meint. Deren Gott ihr Bauch ist. Er hat doch in Vers 2 gesprochen von den Hunden, von den bösen Arbeitern, von der Zerschneidung, die überall eindrangen und die jungen Gläubigen mit dem alttestamentlichen Gesetz bedrängten. Und sagt, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise des Mose, dann seid ihr nicht selig, dann könnt ihr nicht errettet werden. Er sagt, ihr Gott ist ihr Bauch. Das könnte diese Leute meinen, die sagen, was da an eurem Bauch geschieht, die Beschneidung, das ist wichtig. Das ist unheimlich wichtig. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Und sie haben das so überhöht, dass Paulus sagt, ihr Gott ist ihr Bauch. Es geht ihnen nur um die Beschneidung. Denn dann können wir auch die nächste Aussage verstehen, deren Ehre in ihrer Schande ist. Hier sehen wir nämlich, warum diesen Leuten die Beschneidung so wichtig war, aus welchem Grund sie das so verbreiten wollten. Schaut, die Christen damals waren wirklich arm dran. Sie wurden nämlich von allen Seiten bedrängt. Von den Römern wurden sie zum Teil schwer verfolgt. Paulus schreibt den Brief an die Philipper unter Nero, Kaiser Nero in Rom. In einer Zeit, als Nero schon Christen in Wachs eingießen ließ und sie dann als Partyfackeln in den Gärten Roms bei seinen ausschweifenden Festen verbrennen ließ, bei lebendigem Leibe. In der Zeit schreibt Paulus den Philipperbrief. Und dann wurden die Christen auch von den Juden verfolgt. Der Herr Jesus selber sagt im Sendschreiben, Offenbarung 3,9, sagt er, spricht er von der Synagoge des Satans, von Leuten, die sich Juden nennen und es nicht sind. Das waren Juden, die Christen verfolgt haben. Die nennt der Herr Jesus Synagoge des Satans, weil sie Christen verfolgt haben. Also, die Christen wurden von den Römern verfolgt und sie wurden von den Juden verfolgt. Sie saßen zwischen allen Stühlen. Nur die Juden selbst, die wurden nicht verfolgt zu jener Zeit. Warum nicht? Sie standen unter dem sogenannten Toleranzedikt des Julius Caesar aus dem Jahr 63 vor Christus. Da hatten es die Juden erreicht, dass sie als einzige im ganzen römischen Weltreich entbunden waren von der Kaiseranbetung. Sie durften Jahwe als ihren Gott anbeten, alle anderen mussten den römischen Kaiser als Gott anbeten. Und das kann ein Jude nicht. Sonst muss er sich selbst und seinen Glauben verleugnen. Und so hatten sie es erreicht unter Julius Caesar, dass sie den Kaiser nicht anbeten brauchten. Das Toleranzedikt des Julius Caesar. Es galt immer noch, es wurde zwischendurch mal angekratzt, aber es galt auch im Jahre 60 nach Christus noch. Und es erlaubte den Juden, ihren Gott anzubeten. Die Juden waren also eine anerkannte Religionsgemeinschaft in der damaligen Zeit. Verstehen wir jetzt die Anziehungskraft dieser gesetzlichen Judaisten? Die kamen und sagten, lass dich doch beschneiden, dann kommst du gewiss in den Himmel und du wirst hier auf der Erde nicht mehr verfolgt. Du genießt den Schutz einer anerkannten Religionsgemeinschaft. Du stehst unter dem Toleranzedikt des Caesar. Du bist gesellschaftlich anerkannt. Merkt ihr, wie verlockend das war für die Christen? Nur beschneiden lassen, nur zum Judentum bekennen und schon hörte die Verfolgung auf. Vor dem Hintergrund müssen wir auch den Hebräerbrief verstehen, wie die Hebräerchristen in der Versuchung waren, der Verfolgung zu entgehen, indem sie doch wieder das Judentum aufleben ließen unter ihnen. Und das waren Judenchristen. Sie brauchten nur wieder sich ganz unter das alttestamentliche Gesetz stellen. Dann hörte die Verfolgung sofort auf unter dem Toleranzedikt des Cäsar. Und da möchte ich an der Stelle einmal die Frage stellen, die mich bei der Vorbereitung bewegt hat. Wenn in unserem Land, Deutschland, plötzlich wieder ein rauerer Wind wehen würde und alle Christen außerhalb der großen Staatskirchen Unannehmlichkeiten oder gar Verfolgung erdulden müssten, wer von uns würde dann noch unserer Gemeindeform treu bleiben, dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinde unabhängig von Staat und Kirche, so wie sie das Neue Testament zeigt. Paulus hat die Gemeinden nicht an das Judentum angegliedert und nicht vom Staat registrieren lassen. Er hat sie völlig unabhängig, nur dem Herrn abhängig, in diese Welt gesetzt. Und wer von uns würde dann dem noch treu bleiben? Seine Frage an jeden von uns, auch an mich. Der Apostel sagt, deren Ehre ist in ihrer Schande. Hängt das Verbleiben in einer der großen Kirchen nicht oft mit der Ehre zusammen? Das heißt mit unserer gesellschaftlichen Stellung, mit unserem Image, was sonst vielleicht angekratzt würde? Ihr Lieben, was uns jetzt Ehre scheint, das wird uns an jenem Tag Schande sein, ganz gewiss. Der Herr Jesus, der alle Zeit nur die Ehre seines Vaters im Himmel suchte, er sagt, Johannes 5, 44, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Das sind Gegensätze, das kann man nicht vereinen. Nicht Ehre nehmen und sagen, ja, ich bleib unter dem Schutzmantel, unter dem Schutzbereich einer anerkannten Religionsgemeinschaft. Ich will nicht herausgehen aus dem Lager zu Christus und seine Schmach tragen. Aber lasst uns nicht so denken, nicht so uns verhalten. Wir wollen nicht Feinde des Kreuzes Christi sein, auch nicht in dieser Weise. Nicht die Ehre in dieser Welt suchen, sondern lieber die Schmach Christi tragen und nicht irdisch gesinnt sein, sondern himmlisch. Damit kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Wir sehen bei Paulus, er lebte ein Leben mit einem klaren Ziel. Er hatte ein Ziel, das nicht irdisch war, nicht nur um ein paar Ecken herum, sondern ein alles überragendes, klares Ziel. Und davon spricht er in den Versen 11 bis 14. Er sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Da gibt es immer wieder falsche Ausleger, die sagen, also was wollt ihr denn? Selbst Paulus hatte die Bekehrung noch nicht richtig ergriffen. Er ist sich nicht ganz sicher, ob er schon richtig bekehrt ist. Was für ein Unsinn. Wenn Paulus nicht bekehrt war, ja, wer sollte dann bekehrt gewesen sein? Er sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, es das Ziel. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch unterwegs in der Kampfbahn. Ich sehe das Ziel vor Augen, aber ich bin noch nicht am Ziel. Wie oft habe ich das schon gesehen bei Eisschnelllauf oder so, dass jemand noch in der letzten Kurve ausgeglitten ist und vorbei war's. Er war nicht am Ziel. Oder beim Skiabfahrtsrennen noch das letzte Tor ausgelassen oder bei Slalom oder irgendwas. Am Ziel ist man am Ziel und nicht vorher. Paulus sagt nicht, dass ich das Ziel schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Vollendet sei heißt, ich bin wirklich bei Jesus und bin wirklich am Ziel. Und es ist keine Sünde mehr an mir und ich bin völlig erlöst, auch von diesem Leib der Niedrigkeit, wie er ihn nennt. Sondern ich jage ihm nach, ihm dem Ziel, ob ich es auch ergreifen möge, damit ich dahin komme zu dem Ziel, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Wenn das jeder sagen könnte von uns, von Christus Jesus ergriffen sein, das merkt man an einem Menschen, ob er wirklich ergriffen ist. Und dann sagt er, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es das Ziel ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten liegt, all sein Pseudo-Gewinn des Judentums, all das Fleisch, auf das er sich stützte, das vergesse ich alles, was hinten ist, aber auch die Zeit der Verfolgung, wo ich die Gemeinde verfolgt habe, das alles darf ich vergessen, das Blut Jesu berechtigt mich dazu, hat alles reingewaschen, Ich vergesse, was hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich habe vorhin gesagt, es geht darum, dass alle das Ziel erreichen und alle, die das Ziel erreichen, werden belohnt. Alle werden gekrönt dort. Und die Bibel sagt, dass es ganz verschiedene Kampfpreise gibt. Paulus sagt hier, er hat den Kampfpreis vor Augen. Wie ein Läufer, der freut sich, wenn er dann den Siegeskranz aufgesteckt bekam, diesen Lorbeerkranz, den es damals gab. Und das hat er vor Augen. Ja, ist das nicht ungeistlich? Sollen wir nicht nur den Herrn Jesus vor Augen haben? Natürlich sollen wir den Herrn Jesus vor Augen haben. Aber er ist es, der uns am Ziel erwartet und der uns gerne belohnen möchte und uns diese Siegesgrenze geben möchte. Wenn ein Läufer am Ziel ist, dann wird er belohnt. Die Ziellinie ist das Ende unseres irdischen Lebens. Und dann stehen wir vor dem Richterstuhl Christi. Wir wollen uns jetzt zum Schluss diese 5 verschiedenen Kronen oder Siegesgrenze anschauen, die das Neue Testament nennt. Das sind nämlich ganz verschiedene. Ich deute sie nach Arnold Fuchtenbaum. Da ist einmal die Rede von dem unvergänglichen Kranz oder die unvergängliche Krone. Im Korintherbrief haben wir das neulich gehabt, in 1. Korinther 9, Vers 24, 25. Das ist eine dieser Stellen, wo auch von der Kampfbahn des Glaubens die Rede ist. Vielleicht die bekannteste in diesem Zusammenhang. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Er will sagen, strengt euch so an, dass ihr ihn bekommt. Setzt alles daran. Aber trotzdem ist es so, dass alle, die das Ziel erreichen, einen Kampfpreis bekommen. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Hier aus dem Zusammenhang können wir erkennen, wer diese unvergängliche Krone oder diesen Siegeskranz der Unvergänglichkeit bekommt. Es sind die, die sich selbst in Zucht gehalten haben, die Disziplin geübt haben in ihrem geistlichen Leben. Ich erkenne immer mehr, was das für eine Bedeutung hat, wirklich diszipliniert mit dem Herrn zu leben. Es sind die, die Sieg über die alte, sündige Natur errungen haben, die nicht ihre Schwächen entschuldigt haben und gesagt haben, ich bin halt so und so bleibe ich auch und so müsst ihr mich nehmen, sondern die ihre Schwächen ablegen wollten. Das heißt, sie wollten ihr Leben unter der Herrschaft des Geistes Gottes leben. Wird der Herr uns einmal eine solche Krone anvertrauen können? In 1. Thessalonicher 2, ich schlage jetzt die Stellen nicht mehr auf, um sie zu lesen, ist von der Krone des Ruhms die Rede. Wer wird solch eine Krone, solch einen Siegeskranz bekommen? Es sind Menschen, die andere für Christus gewonnen haben. Eltern, die ihren Kindern den Weg des Glaubens gewiesen haben. Bekehren können wir unsere Kinder nicht, aber wir können viel mit dazu tun. Und wenn sie gläubig werden, dann wollen wir nicht sagen, durch uns, dann wollen wir sagen, trotz uns und unserer vielen Fehler sind sie gläubig geworden. Es ist für Zeugen Jesu, für Seelengewinner, die unermüdlich darauf ausgerichtet waren, Menschen das Heil in dem Herrn Jesus zu zeigen. Auch für solche, die andere zu Christus hingebetet haben, wird es sicherlich solche Kronen geben. In 2. Timotheus 4 ist von der Krone der Gerechtigkeit die Rede. Paulus sagt, hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Er sagt, ich habe den Lauf zu Ende geführt, ich habe Glauben gehalten. Da erkennen wir, das ist eine Krone für die, die trotz widriger Umstände in Lehre und Leben den Glauben bewahrt haben, die treu geblieben sind dem Wort, nicht aufgeweicht haben. Diejenigen, die das Erscheinen des Herrn Jesus lieben. Wer übereinstimmt mit der biblischen Lehre, der wird immer sich auf die Wiederkunft des Herrn Jesus freuen. In Jakobus 1, Vers 12 ist von der Krone des Lebens die Rede. Da heißt es, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Ich werde ihm die Krone des Lebens geben. Das ist für die, die Anfechtungen erdulden. Was gibt es für Anfechtungen in einem Christenleben? Gestern Abend haben wir es gesehen bei Corrie ten Boom. Was kann das für Anfechtungen geben in einem Leben? Die das erdulden, die bekommen die Krone des Lebens. Und in Offenbarung 2,10 wird das nochmal erwähnt, für solche, die für ihren Herrn den Märtyrertod erleiden. Krone des Lebens. Und die letzte Krone ist besonders für die Brüder im Gemeindedienst, nämlich für die Hirten, für solche in 1. Petrus 5, die die Herde Gottes treu geweidet haben. Ihnen wird der Herr die Krone der Ehren, den Ehrenkranz geben. Ich sage noch einmal, nicht, dass wir jetzt sagen, oh, jetzt muss ich aber mich mühen und ringen, dass ich so ein schönes Krönle bekomme. Die Offenbarung des Johannes zeigt uns die Ältesten der Gemeinde, die 24 Ältesten vor dem Thron. Und dann heißt es, und sie legten ihre Kronen nieder. Die haben nicht gesagt, schau mal, was ich für ein schönes Krönle da oben habe. Die haben gesagt, weg auch mit den Kronen. Sie legen sie wieder nieder vor dem Thron und verherrlichen nur den Vater und am Ende ganz die Gnade. Nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ich darf mit einem kurzen Gebet schließen. Ach, lieber Herr, was ist das für eine wunderbare Botschaft, die uns hier vor Augen gemalt wird. Wir sehen das Ziel. Wir sehen den Tag, wo wir über die Ziellinie gehen, wenn wir bei dir sein dürfen, vor dir stehen, unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der uns errettet hat und durch dieses Leben hindurchgetragen hat. Und wir werden dich allein verherrlichen. Alles ist Gnade. Unsere Väter haben gesagt, für jenen ewigen Kranz, dieses arme Leben ganz. Lass uns doch Menschen in Bewegung sein. Menschen, die dieses Ziel vor Augen haben, dass dieses Ziel wirklich unser Leben hier im Alltag prägt, ganz konkret, morgen, wenn wir wieder im Beruf stehen oder zu Hause in der Familie oder wo es sein mag. Lass es doch tiefer in unser Herz gedrückt werden. Dein Bild, das Bild des Bräutigams. Dafür danken wir dir, Herr Jesus. Amen.